Was für ein Zeug? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. In Ewigkeit unser Heiland, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Die Musikauswahl heute Morgen hat mein Herz tief berührt, muss ich euch sagen. Weil etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Und ich hatte wirklich einen absoluten Frieden in meinem Herzen. Ich habe jetzt ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel und ich weiß, mein Weg ist richtig. Ich weiß, oder ich bin immer noch dabei, voll Power von ihm zu verkünden. Und Gott hat mir aber heute Morgen etwas gesagt oder etwas gezeigt, das nicht auf mich zutrifft, sondern ein auf euch. Ich habe so einen Baum gesehen, wo so die Pfeile drauf sind. Wenn man wandern geht, sieht man doch die Pfeile. Da gibt es doch Bäume, da sind so viele Schilder drauf. Dort dahin, dort dahin, dort dahin, dort dahin. Und ich empfinde das als wunderschön, wenn mein Ziel noch draufsteht auf diesem Baum. Dann war mein Weg bis jetzt richtig. Und ich bin ganz beruhigt, ich laufe dann da weiter. Steht ja dran. Aber irgendjemand ist wahrscheinlich hier, der ein bisschen den Weg verloren hat. Der im Moment ja nicht so richtig weiß, wo er hinläuft. Ich mache dem oder diejenigen Mut. Such wieder den Wegweiser. Such wieder, wo es lang geht. Weil der Weg ist richtig. Der Weg ist der einzig richtige Weg. Das muss ich heute Morgen weitergeben. Das ist wirklich entscheidend. Das ist entscheidend. Nun komme ich zu meiner Predigt. Wir fangen mit einem kleinen Quiz an. Welches Wort suche ich? Es gibt keine 10.000 Euro über RTL. Es gibt nur, stoppen wir mal. Welches Wort suche ich? Nee.
Verzweiflung.
Nee. Fischbrötchen.
Angst.
Na, fast.
Hilflos.
Nein. Der Hund ist schön.
Wegsehen.
Bitte?
Wegsehen.
Nee.
Verstecken.
Nein.
Aufgeklärt.
Nein. Ich suche das Wort schämen. Schämen. Er kommt der Ernie von der Schule nach Hause und sagt: Vati, schau dir mal dieses Zeugnis an. Und der Vater sagte: Ist denn das verrückt? Furchtbar, so ein Zeugnis. Schämst denn du dich gar nicht? Wieso? Das ist das Zeugnis, was ich auf dem Boden gefunden habe. Es ist ein altes Zeugnis von dir. Schämst denn du dich gar nicht? Ich habe noch einen. Der Sohn eines arabischen Scheichs ist zum Studieren nach Berlin gezogen. Nach einer Woche schreibt er eine E-Mail an seinen Vater. Lieber Papa, Berlin ist eine wundervolle Stadt. Die Leute sind sehr nett und freundlich. Ich fühle mich sehr wohl hier. Bis auf eine Sache. Ich schäme mich, wenn ich morgens mit meinem feuerroten Ferrari auf den Uni-Parkplatz vorfahre. Denn alle Studenten kommen mit der Straßenbahn. Alles Liebe, dein Sohn Ahmed. Am nächsten Tag erhält Ahmed eine E-Mail von seinem Vater. Mein lieber Sohn, ich möchte natürlich nicht, dass du dich schämst. Ich habe dir 20 Millionen überwiesen, kauf dir auch eine Straßenbahn. Schämst denn du dich gar nicht? Diesen Satz haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Noch härter ist die Aufforderung, schäm dich. Da möchte man am liebsten im Erdboden versinken, unsichtbar sein. Und es gibt viel, was uns die Schamesröte ins Gesicht treiben kann. Als Kinder, ich schäme mich vor meinen Eltern. Wo sie klein waren, da durfte man noch vor der Grundschule halten. Als sie dann größer war, musste man weiter weg schon anhalten. Und wo dann Gymnasium, die großen Klassen, dann, wenn es geht, außerhalb vom Ort, dass man nicht zugeordnet werden könnte. Oder andersrum, ich schäme mich für meine Kinder, schäme mich für meinen Chef, für meine Nachbarn, für meinen Partner, für meinen Körper, zu groß, zu dick, zu dünn, zu viel Haare, zu wenig Haare, es wird Licht. Die Schriftstellerin Annie Ernaux hat einen schönen Satz geprägt. Scham ist sicher eines der mächtigsten Gefühle, die man empfinden kann. Man wird voll und ganz davon beherrscht. Das Thema Scham ist heute ein kleiner Baustein in meiner Predigt. Und ich zeige euch auch das, nicht ein Mittel, sondern das Mittel gegen die Scham. Ich möchte heute predigen über den Römerbrief. Das ist ein Brief des Apostel Paulus an die Römer. Er hat ihn nicht eigenhändig geschrieben, sondern sein Mitarbeiter Tertius diktiert. Paulus schreibt aus Korinth, vermutlich um das Jahr 58 nach Christus. Und Paulus hat den Wunsch, die Gemeinde in Rom zu besuchen. Er hat dort viele Bekannte, treue Weggefährten. Sein Brief an die Römer ist so eine Art Vorstellungsschreiben. Die Anfänge der römischen Gemeinde liegen im geschichtlichen Dunkel, habe ich mich mal erkundigt. Die Kenntnisse über die Christen in Rom in den ersten Jahrzehnten sind sehr lückenhaft. Wahrscheinlich bestand die Gemeinde aus einer judenchristlichen Minderheit und einer heidenchristlichen Mehrheit. Das Vorstellungsschreiben von Paulus enthält seine Lehre. Und seine Lehre hat einen Mittelpunkt, und das ist Jesus Christus. Das ist der Mittelpunkt der Lehre von Paulus. Am Anfang des Römerbriefs, wenn man den durchliest, gibt er einen kurzen Einblick auf sein Leben. Und danach freut er sich, die Gemeinde dort zu besuchen, um den Christen Mut zu machen im Glauben, sie zu bestärken. Und er selbst hofft aber auch, durch die Gemeinde ermutigt und gestärkt zu werden. Und das soll die Gemeinde sein. Ein Ort, wo man Mut und Kraft bekommt, aber auch ein Ort, wo man anderen Mut und Kraft geben kann. Und wir steigen jetzt mal ein in diesen ersten Paulusbrief ab Vers 13. Genau. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit, wie bei den anderen Völkern, auch bei euch Früchte trägt. Denn ich fühle mich sowohl den Menschen in unserer Kultur wie auch denen anderer Völker, Gebildete wie Ungebildete, verpflichtet. Deshalb wünsche ich mir auch, zu euch zu kommen, zu euch nach Rom zu kommen, um euch Gottes gute Botschaft zu verkündigen. Bis daher. Eine schöne Vorstellung eines Pastors, eines Predigers. Lädt man gerne ein. Da hat Power, da will kommen, da ist voll Tatendrang. Das ist doch ein Verkündiger, wo man sich drauf freut. Ne? Porsche, richtig Feuer. Und weiter heißt es, und jetzt kommen wir auf meinen Hauptvers, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. In der neuen evangelischen Übersetzung steht, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Krass. Der Einstieg war ja gut. Ne? Ich freue mich, zu euch zu kommen. Und jetzt, denn ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht, in die Kirche zu gehen. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich Jesus nachfolge. Ich schäme mich nicht, dass ich Christ bin. Das ist schon heftig, oder? Ich schäme mich nicht. Warum schreibt Paulus das so krass hierher? Ich schäme mich nicht. Das ist eigentlich, also für Personaler, also wenn ich so Bewerbungen lese, die mir als Meister hingelegt werden, dieser Satz würde mich stutzig machen. Ich möchte unbedingt in Ihrer Firma arbeiten, aber ich schäme mich nicht dafür, jeden Tag da nach Elderlein zu fahren. Würde ich erstmal so ein bisschen zur Seite legen. Na, guck mal vielleicht später nochmal drauf. Ich schäme mich nicht. Warum? Warum schreibt das Paulus so her? Ich schäme mich nicht. Vielleicht, weil viele Leute abwinken. Der schon wieder. Da schon wieder mit seinem Jesus. Immer nur Jesus, immer nur Jesus. Paulus ist da schon ein bisschen eng unterwegs. Für den gibt es nur diesen Jesus. Ach komm, lass mal. Oder wurden die Leute zynisch über die Botschaft? Jesus, der Sohn Gottes, da war doch irgendwas vor ein paar Jahren. Das war doch ein rechtskräftig verurteilter Verbrecher. Den haben sie doch ans Kreuz genagelt. Der ist der Sohn Gottes und der ist davon so überzeugt. Ja, irgendwie, ihr kennt ja, wie die Menschen reden. Ne? Selbst wenn einer unschuldig war, aber sein Ruf ist irgendwie ruiniert. Wenn da mal nichts dran war. Sie haben ihn ja hingerichtet. Das war ja eine ordentliche Verhandlung. Wenn da mal nichts dran war. Sohn Gottes, der Paulus wieder. Oder es schlug ihm Zorn entgegen. Richtig heftiger Zorn. Denn bei der Lehre um Jesus Christus ging es meistens auch um Menschen und um die Sünde, die Menschen tun, und dass Jesus unbedingt sterben musste, dass unsere Sünden vergeben sind. Das schlägt bei manchen ganz gewaltig aufs Gemüt. Das haben wir jetzt wieder ein bisschen in unserer Zeit. Was? Sünde? Sünde ist doch alles legitim heute. Alles ist erlaubt. Alles ist super. Sünde. Ihr immer mit eurer harten Botschaft. Ihr seid ja bestimmt alles Fundamentalisten. Ja, da Bude, oder? Ne? Oder er wurde einfach nur ausgelacht. Jesus, der soll wiederkommen. Der Jesus soll wiederkommen. Jetzt haben wir schon 2022, 23 Jahre nach Jesu Geburt und wir warten immer noch, dass er wiederkommt. Selbst in der Bibel steht drin, dass die Menschen am Ende sagen werden, wo ist denn euer Jesus? Ihr sitzt heute Morgen hier, hört eine Predigt über Jesus, aber wäre nicht besser eine Predigt über Klimaschutz? Predigt über die Energiewende? Da kommt der König um runtergefahren vom Erzgebirge und labert euch hier voll mit Jesus. Da schämt sich nicht. Wir Menschen und auch Paulus, jetzt komme ich zu diesem Mittel, wir brauchen uns nicht zu schämen für diese Nachfolge, dafür, dass du Christ bist, dafür, dass du Jesus nachfolgst. Wisst ihr warum? Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die jeden rettet, der glaubt. Jeden. Jeden. Da gibt es so Gedanken in einem Menschenleben, wo man denkt, also ich bin eigentlich der Schlechteste. Paulus berichtet auch immer wieder von sich, dass er der Kleinste der Apostel wäre und es gar nicht verdient hätte, Apostel genannt zu werden, weil er zum Beispiel die Gemeinde verfolgt hat am Anfang. Und unser Feind flüstert ihnen immer ins Ohr ein, die sind ja alle gut, aber du, für dich hat das keinen Zweck. Du bist der schlechteste Christ, der irgendwo lebt. Lass es. Nee, hier steht, das ist die Botschaft, die Kraft Gottes, die jeden rettet. Jeden. Aber jetzt könnte einer von euch denken, der Jonas, der labert immer hier umher vom Retten, Retten, Retten. Muss ich denn gerettet werden? Muss ich bitte gerettet werden? Und ich bin da auf ein wunderschönes Beispiel gestoßen. Schmeißt mir mal das Wasser an die Botanik hier. Der König wird trocken. Wilhelm Busch, ist das euch ein Begriff? Also nicht der, der hier Max und Moritz erfunden hat, sondern der andere. Ich bin ein bisschen Fan von Wilhelm Busch. Muss ich ehrlich sagen, so Wilhelm Busch und Reinhard Bonnke, das sind so meine Idole. Und Wilhelm Busch hat mal ein wunderschönes Beispiel gebracht, warum wir Menschen gerettet werden müssen. Schmeißt du mal die Präse an der Wand? Ganz einfach erklärt, ich spreche jetzt Wilhelm Busch nach. Oben ist Gott. Logisch. Hier unten sind wir. Und der Mensch seit Adam und Eva, seit damals der Sündenfall war, der Mensch fängt an, gegen Gott zu sündigen. Neid, Lüge, Zorn, Begierde, Mord, Streit, Hass. Ich habe das mal in der Gemeinde gemacht und habe Gemeinde aufzählen lassen, was es so Sünden gibt, mein lieber Jolly. Was da zusammenkommt, ich habe hier nur ein kleines bisschen, ne? Da kommen Begriffe, Junge. Ja? Damit sündigt der Mensch gegen Gott, immer und immer wieder. Wenn ihr ehrlich seid, bei manchen Dingen ertappe ich mich dabei auch heute noch. Beim Jonas wäre vielleicht Zorn im Straßenverkehr besonders bei mir prädestiniert. Gibt immer wieder Dinge, die uns im Leben, ne, Neid, auch wenn man sagt, ich bin auf nichts neidisch. Es gibt so Gedanken, wo man denken könnte, hätte ich auch gern. Warum bin ich krank? Warum wäre ich alt? Warum kriege ich graue Haare? Abgemildert. Ja, aber automatisch, und damit sündigen wir gegen Gott. Ob bewusst oder unbewusst, die Pfeile gehen hoch Richtung Gott. Und Gott, könnt ihr in der Bibel nachlesen, antwortet darauf mit Zorn. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht in der Bibel. Gott antwortet auf unsere Sünden mit Zorn. Wir haben hier eine Chance, ich habe das schon mit den Pfeilen verdeutlicht, ne? Diesen fitschigen Pfeile, die wir dort hochschießen, wir haben doch gegen Gott keine Chance. Es gibt eine Chance. Und das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Der sicherste Ort für uns Menschen, auch wenn wir immer noch in Sünde fallen. Vorsicht, es gibt Christen, die behaupten von sich, ich nicht. Also, der Block Elohim, Sünder. Alles Sünder. Aber ihr Elohim, sauber. Vergesst's. Ich kenne eine ganz liebe Schwester, die stand wirklich im Glauben, wie eine Eins. Ne? Die hat gebetet, da hast du Ohren angelegt. Ne? Die letzten Tage und Wochen waren für diese Frau eine Qual, bevor sie heimgegangen ist. Die war eine Qual. Und sie kam dort ins Fragen, warum? Und leichter Zweifel. Ja? Und wir haben oft miteinander gebetet. Und also, bis ans Lebensende bleibt diese Nachfolge Jesu, die wir alle anstreben, bis ans Lebensende bleibt das ein umkämpfter Schauplatz. Könnt ihr euch sicher sein? Der sicherste Ort für uns Menschen, generell für Menschen, ist unter dem Kreuz. Ihr seht schon, die Pfeile kommen dort nicht hin. Die Pfeile kommen, das Kreuz blockt uns vor dem Zorn Gottes. Nur unter dem Kreuz bist du vor Gottes Zorn sicher. Ganz einfach ausgedrückt. Und das hat mich heute früh bei dem Lobpreis so aufatmen lassen. Egal, was ich in meinem Leben noch ankeile, wenn ich dort immer weiter nachfolge. Und die Nachfolge ist mal singend. Die Nachfolge ist mal schwer. Und die Nachfolge ist wirklich hart. Aber das ist für uns Menschen der sicherste Ort, den es geben kann. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist doch manchmal gar nicht so einfach, das zu sagen, oder? Wenn du der Einzige auf Arbeit bist oder deiner Verwandtschaft, die an Jesus glaubt. Wir hatten das Thema gestern Abend, weil wir hatten einen lieben Besuch und wir hatten das Thema gestern Abend. Wir leben ja wirklich in einer Gesellschaft, wo Gott fast keine Rolle mehr spielt. Und es gibt ganz wenig Leute auf Arbeit, die du kennst, die Christen sind. Und du bist eigentlich allein. Und manchmal könnte man schon irgendwas antworten, wenn die Menschen spotten oder lamentieren und meckern, wie schlimm alles ist. Und manchmal hält man einfach den Mund, weil man sich das nicht traut. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist eine Aufgabe, die wir aber immer studieren müssen, immer buchstabieren müssen. So, hauen wir wieder das andere rein. Hätten wir das geklärt. Wir brauchen Rettung. Menschen brauchen Rettung. Immer und immer wieder. So, Jetzt kommt ein Satz, da habe ich ein bisschen meine Probleme damit gehabt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Irgendwie krass, oder? Ich denke, Gott liebt alle Menschen gleich. Die Juden zuerst. Also wir machen heute eine schöne Gebetsgemeinschaft. Ich ertrieb, ihr kommt zuerst. Ja. Dann gehen wir raus und dann mache ich hier. Nicht so. Passt doch nicht, oder? Wie ist das wieder gemeint? Die Juden zuerst und dann alle anderen Menschen. Jesu Berufung und sein aktives Wirken beschränkt sich ungefähr auf 3 Jahre. 3 Jahre. Er hatte in dieser Zeit, ich habe es einmal rausgepult, 2 prägnante Begegnungen mit Nichtjuden. Einmal war dieser römische Hauptmann, könnt ihr euch erinnern, römischer Hauptmann, wo der Diener krank war, der dorthin geschickt hat zu Jesus. Jesus wollte kommen, der Hauptmann sagt, brauchst du nicht, sprich nur und dann wird er gesund. Da war Jesus sehr beeindruckt von diesem Hauptmann. Der Hauptmann hat gesagt, ich bin Hauptmann, wenn ich sage, mach du das und das, dann macht er das und das. Also Jesus, es reicht, wenn du aussprichst, mein Diener wird gesund, dann wird er gesund. 1 Glaube. Und dann gibt es noch so eine Begegnung, die Jesus hatte. Damit hatte ich viele Zeit oder lange Zeit meine Probleme gehabt. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Matthäus 15, wer mitlesen will, ab Vers 21. Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon zurück. Dort begegnete ihm eine kanaitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Das ist schon mal hart. Da ist ein Mensch, der um Hilfe ruft. Jesus gab ihr keine Antwort. Na, was ist denn nur das für ein Jesus? Aber das kennen wir doch auch. Uns geht schlecht, wir beten und nichts. Absolut nichts. Absolute Stille. Wir flehen, nichts. Wir beten und machen und Jesus antwortet nicht. Und glaubt mir, ich mit meinem Temperament, holla, da ging es manchmal ganz schön zur Sache und geht auch manchmal noch. Ich weiß noch, fällt gerade ein, unsere Tochter hatte, wo sie 3 Jahre war, wirklich so eine schlimme Bronchitis. Also wir waren am Verzweifeln, ne, über Hausmittel, schwarzen Rettich und was weiß ich, was da alles gab. Und Mutter-Kind-Kur hochgefahren an der Ostsee und der Tochter ging es immer schlechter. Und dann kommt mir auf alles Mögliche und dann proklamieren, du musst proklamieren. Und der Jonas mit der Bibel unterm Arm in die Kinderzimmer rein, ich proklamiere. Und ich war kaum aus und da war wieder ein Hustenanfall. Da ist die Bibel manchmal durch die Kammer geflogen vor Wut. Warum? Jesus, warum redest du nicht? Kennt ihr das? Seine Jünger drängten ihm, erfüll ihr doch die Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Finde ich wunderschön. Die Frau hört nicht auf. Und wenn ich zurückgucke auf mein Leben, auf unser Leben, wir haben eigentlich auch nie aufgehört zu schreien. Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Das zweite Mal. Jetzt wirft sie sich vor ihm nieder und bettelt. Herr, hilf mir. Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und jetzt war bei mir Feierabend. Jetzt würde ich sagen, Jesus, das war's. Ich mache mich hier zum Lolli, ich knie mich noch vor dir hin, bettel dich an und du haust mir so einen Satz in die Ohren. Verständlich, oder, wenn man da geht? Ist doch verständlich. Also, mein lieber Pastor in unserer Gemeinde, alles mache ich mit, aber nun ist gut hier. Nun ist Feierabend hier. Ich drehe da aus, ich gehe, Schluss, aus. Vers 27 ist immer wieder der Hammer. Ja, Herr, sagt die Frau. Ja, Herr, erwidert die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen, und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Das ist doch eine hammerharte Geschichte, oder? Wirft sich vor Jesus nieder und der bringt noch einen Spruch, es ist nicht gut, wenn ich dir etwas abgebe, was ich eigentlich den anderen geben soll. Und sie sagt, ja, Herr. Ja, Herr. Damit akzeptiert sie die Autorität Jesu an. Was Jesus macht, ist für sie richtig. Sie unterwirft sich Jesus komplett und sagt, ja, Herr. Und doch reichen mir die Krümel, die vom Tisch fallen. Und das hat Jesus so beeindruckt, dass er gesagt hat, dein Glaube ist groß, deine Tochter wird gesund. Und das ist doch das Leben als Christ, oder? Dass es uns, auch wenn wir schlecht gehen, seid doch mal ehrlich, auch wenn es euch richtig schlecht geht, ihr immer wieder nach diesen Strohhalm greift und zu Jesus langt. So sollte es jedenfalls sein. Also ich werde es nie vergessen, ich hatte auch mal so richtig Zorn auf Jesus und ich habe da so meine Runde bei uns im Erzgebirgsforest und ich habe eigentlich gedacht, jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr, Jesus, mir hier irgendwo einen abzubrechen und da voll Zorn, da gehe ich durch den Wald. Ja. Und dann kam eine Bank und ich setze mich auf die Bank und ich nehme meine Hände, falte und fange an zu beten und während beten merke ich eigentlich nicht, Jonas, du wolltest doch eigentlich gar nicht mehr mit Gott reden. Da war das so in meiner DNA drin und das ist wunderbar. Egal, was euch das Leben schlägt, egal, was passiert, man kann zornig werden manchmal und verzweifeln, das ist normal. Weil das Leben geht nie gerade hin. Weil wir jemanden haben, der uns immer wieder versucht, ein Bein zu stellen. Das muss man sich auch bewusst sein. Das wird auch fast ganz nicht mehr oder wenig gepredigt. Es gibt diesen Teufel, diesen Satan, der nur darauf aus ist, dass wir fallen. Weil er weiß, was uns bevorsteht, wenn wir diesen Lauf vollenden. Oder warum seid ihr heute Morgen hier? Warum seid ihr Christen? Dass wir ein bisschen schön durchs Leben kommen, treffen uns Sonntag früh mit ein paar Leuten, sonst kennen wir ja niemanden groß, die ähnlich ticken wie wir. Warum machen wir denn das? Ich sage euch eins, also ich mache das, klingt kindisch, vielleicht auch naiv, ich möchte in den Himmel kommen. Ganz einfach. Ich möchte in den Himmel kommen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel der Nachfolge. Ich möchte um Himmels Willen nicht hier die Augen schließen und einen Ort aufwachen oder dort leben müssen, wo ich nicht hin will. Und dass der Himmel und die Hölle, das sind Dinge, die werden passieren. Vor nichts warnt Jesus so häufig in seiner Erdenzeit wie vor dieser ewigen Verdammnis. Und es ist wohltuend für mich, wenn er zu diesem zweiten Mann am Kreuz sagt, wahrlich, ich sage dir, noch heute, hallo, wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Fällt mir jetzt gerade ein, das Thema hatten wir gestern Abend. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir gehabt, der ist wirklich schwer, schwer krebskrank geworden, richtig schwer. Und ich habe ihn ein paar Mal besucht und ich war jedes Mal erschrocken, was diese Krankheit aus Menschen macht, wie der Körper verfällt. Und ich habe ihn das letzte Mal besucht, in Schmölln wohnte er da mit seiner Frau und da hat er mir gezeigt, da hat er an der Seite ein richtiges Loch drin gehabt und da haben die Ärzte immer Schwämme rein und haben dort irgendwelche Flüssigkeiten rausgesaugt, die halbe Lunge haben sie ihm schon weggenommen und dann sitzt du dort am Bett und ich will nicht sagen schämen, aber der Gott kommt einem dann so klein vor gegen dieses Leid. Und ich habe mir überlegt, was sage ich ihm? Was sage ich ihm? Was sage ich ihm von Gott? Und ich habe, der große Kusche König war da ganz kleinlaut, ich habe dann gerade noch rausgebracht, sag mal, hast du Frieden mit Gott? Wohlgemeint, er war nicht gläubig. Und da fängt er an zu weinen und sagt, ja, Ich muss dazu sagen, er hatte vorher schon 4 Herzinfarkte bei einer Krebsoperation, als sie ihm die Lunge dort irgendwie was. 4 Herzinfarkte während der Operation und sie haben ihn zurückgeholt und haben ihm dort etliche Rippen gebrochen. Und er hat gesagt zu dem Arzt, zum Chefarzt, wenn das wieder passiert, dann sollen sie einfach ausschalten. Und ich habe ihm gesagt, hast du Frieden mit Gott? Und er sagte zu mir, ja, habe ich, war schon drüben, ich wollte nicht mehr zurück. Ich habe es gesehen und dann fing er an zu weinen, aber meine Frau glaubt mir nicht. Stellt euch das mal vor, meine Frau glaubt mir nicht, dass es da was gibt, dass es einen Gott gibt. Da möchte ich hin, da möchte ich hin. Ja, Herr, ich bitte euch, dass ihr immer wieder sagt, ja, Herr. Die Kraft Gottes, sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glaube. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Wie ist das jetzt gemeint, Glauben? Der Teufel glaubt auch an Jesus. Er kennt ihn ja persönlich. Der Glaube, dass Jesus Christus dich gerettet hat, der Glaube wird dich ins Paradies bringen. Und nichts anderes sonst. Du kannst gute Taten tun, noch und noch. Du kannst opfern, du kannst spenden, bis das Konto steht. Es ist egal. Du kannst ein guter Mensch sein. Wunderbar für deine Nachbarschaft, für deine Freunde, alles super. Aber es rettet dich nur der Glaube an Jesus Christus. Das ist eine harte Botschaft heutzutage, das ist ganz selten. Aber Jesus sagt in der Bibel, ich bin der Weg. Nicht ein Weg oder einer von vielen. Ich bin die Wahrheit. Und heutzutage bilden sich so viele Wahrheiten ein, die Wahrheiten zu kennen. Und ich bin das Leben. Glaubt ihr das? Wie sieht es denn da bei euch aus in eurem Herzen? Glaubt ihr das? Ja. Momentan fühlt man sich ja ziemlich verloren mit diesem Glauben in unserem Land, oder? Da sind Theologen unterwegs, es graust ein, was da verkündet wird. Da sind Strömungen unterwegs, um Himmels Willen. Aber sein Wort wird sich nie ändern und nur dieser Jesus Christus, ob uns das nun gefällt oder nicht, nur dieser Jesus Christus wird mir helfen, wird uns helfen. Es funktioniert, habe ich hier stehen, das ist eine schöne Geschichte, es funktioniert. Ein alter Mann erzählt Folgendes. Während des Zweiten Weltkriegs war ich Aufseher in einem Feldlazarett. Eines Nachts kam ich an das Bett eines jungen Burschen. Er sah mich mit ängstlichen Augen an und sagte, Aufseher, ich glaube, ich muss sterben. Ich bin nicht gerettet und ich möchte nicht so sterben. Können Sie den Pfarrer bitten, dass er mir erklärt, wie man gerettet wird? Sei ruhig, antwortete ich, es wird schon alles gut gehen. Ich wusste, dass er bald sterben würde. Eine Stunde später kam ich wieder an sein Bett, er rang mit dem Tod. Mit angsterfülltem Blick flüsterte er, es hilft nichts, Aufseher, ich muss sterben. Und ich bin nicht gerettet, bitte holen Sie schnell einen Pfarrer. Er sah so hilflos aus. Nach kurzem Zögern antwortete ich, hör zu, Junge. Ich werde dir sagen, was du tun musst. Ich weiß zwar nicht, ob es Gott gibt, aber meine Mutter glaubte an Gott und sie war eine sehr gute Frau. Ich sage dir jetzt, was meine Mutter mir gesagt hat, dann kannst du versuchen, ob es funktioniert. Und so zitierte ich Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Meine Mutter sagte, dass Jesus mich rettet, wenn ich an ihn glaube. Zusammen wiederholten wir den Vers. Der Junge schloss die Augen und mit flüsternder Stimme zitierte er immer wieder die Worte, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt. Plötzlich sagte er mit klarer Stimme: Aufseher, es funktioniert, ich glaube an ihn, ich gehe nicht verloren, Aufseher, Ihre Mutter hatte recht, warum versuchen Sie es nicht? Ich beugte mich über ihn und mit letztem Atemzug flüsterte er: Es funktioniert. Solche Geschichten gehen bei mir runter wie Öl, weil es was von der Güte Gottes zeigt. Wir brauchen nicht 40 Tage zu fasten. Wir brauchen keinen Power-Lobpreis, dass uns die Ohren wegfliegen. Wir brauchen diesen einfachen christlichen Glauben. Lobpreis ist gut, nicht, dass ich mich falsch verstehe. Das war jetzt bloß ein bisschen übertrieben. Wir brauchen diesen einfachen, wirklich kindlichen Glauben. Jesus rettet mich. Und ich bin gerettet. Und ich hatte heute Morgen auf diesem Stuhl wirklich, das war heute wie eine, das ging heute bei mir runter, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Und ich habe dort eine Ruhe heute gehabt, ich habe dann aufgehört mit Singen, ich war einfach wunderbar zufrieden, dass ich diesen Jesus kennen darf. Und ich schäme mich nicht für die Botschaft von Jesus Christus. Ist nicht immer einfach, ist manchmal auch schwer. Und ich kann jetzt hier die große Gusche haben, morgen früh liege ich offen. Ich habe heute früh zu meiner Frau gesagt, heute mit Schlips und Krawatte, morgen früh liege ich auf dem Operationstisch und kriege eine wunderschöne Darmspiegelung. Und ich kenne den König, und das ist mein Frieden, wird es ein harter Kampf. Ja. Aber ich weiß, egal, ich will ihm folgen. Immer und immer wieder. Und wenn ich hinfalle, dann bitte ich ihm, dass er mir die Kraft gibt, dass ich wieder aufstehen kann. Dass er mich wieder aufhebt. Dass er mich durchträgt. Weil ich weiß nicht, ich möchte den Himmel. Und ihr? Amen.